SWR 2 Tandem.
Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Seit 25 Jahren gibt es in Mannheim einen queeren Sportverein, den MVD Mannheim, bei dem schwule, lesbische, transgender SportlerInnen fast jeden Tag trainieren können, wenn nicht gerade Corona ist. Badminton, Beachvolleyball, Fußball, Schwimmen, Volleyball wird da alles angeboten und noch einige Sportarten mehr. Der erste Vorsitzende des MVD, selbst leidenschaftlicher Fußballer, ist Markus Kellmann und ihn haben wir heute zu Gast in SWR 2 Tandem. Willkommen, Herr Kellmann.
Hallo, Herr Lechler, guten Abend, grüß Sie.
300 Mitglieder, mehrere Abteilungen, da ist der MVD der größte schwul-lesbische Verein der Rhein-Neckar-Region. Vielleicht klären wir zuerst, was heißt MVD, wofür stehen die Buchstaben?
Also die Buchstaben stehen für Mannheimer Volleydolls. 1996 saßen 7 Volleyballspieler beisammen, brauchten eine kleine Vereinsstruktur, um eine Halle mieten zu können und waren so ein bisschen Spaßvögel und haben sich den Vereinsnamen Mannheimer Volleydolls gegeben. Kleines Augenzwinker natürlich dabei und ja, einige Jahre später kamen andere Abteilungen hinzu. Wie Sie sagten eben, wir haben Schwimmen, wir haben Fitness, wir haben Fußball, wir haben Badminton. Und als dann eben nicht nur Volleyball im Vordergrund stand, haben wir uns dann MVD genannt, um nicht mehr so diese Volleyballabhängigkeit im Namen zu haben. Wollten aber die Wurzeln nicht verleugnen. Drum jetzt heute MVD.
Sie sind seit 9 Jahren so involviert. Waren Sie davor auch mal in einem anderen Fußballverein?
Richtig, genau. Also ich sag mal so, ich habe nie in einem Anführungszeichen Ligabetrieb mitgespielt. Dazu war mir die Zeit ein bisschen immer zu knapp. Meine Mitspieler würden vielleicht auch sagen, zu wenig Talent, das weiß ich nicht. Aber ich habe immer gerne einfach gekickt. Das war einfach immer Freude daran am Fußball. Und ich bin irgendwann Mitte der Nullerjahre in Karlsruhe gelandet, beim Verein Uferlos. Das ist der queere Sportverein in Karlsruhe. Und bin da mit einem Bekannten aus Mannheim regelmäßig ins Training gefahren. Und wir wurden ein paar Leute mehr. Standen irgendwann auf der Autobahn mit 5 Leuten im Stau und haben dann gesagt, was in Karlsruhe möglich ist. Sollte ja auch in Mannheim möglich sein und haben dann 2012 die Quadrate Kicker in Mannheim gegründet und uns dann auch relativ bald im MVD angeschlossen. So war mein Ritt eben durch die queeren Fußballmannschaften in Baden-Württemberg.
SWR 2 Tandem heute mit Markus Kellmann vom schwul-lesbischen Mannheimer Sportverein MVD. Den Weg zum MVD haben Sie vorhin schon geschildert. Herr Kellmann, warum sollte es für Sie zum Sporttreiben überhaupt ein queerer Verein sein? Warum war Ihnen das wichtig?
Also beim Fußball ist ja nochmal eine ganz besondere Situation eben, Mannschaftssport, ein sehr mit Männlichkeitsritualen geprägter Sport und da ist einfach ein Schutzraum oder eine Mannschaft, wo alle gleich ticken, wo das Thema Schwulsein keine Rolle spielt, einfach entspannter und lustiger und schöner. Die Frage kommt ja öfter, warum separiert ihr euch eigentlich als queerer Sportverein? Man muss mal so ein bisschen die Geschichte gucken, die queeren Sportvereine in Deutschland sind in den 80er, 90er Jahren gegründet worden, als wir eben immer noch größere Diskriminierungshürden in der Gesellschaft zu überwinden hatten. Da hat sich natürlich vieles getan. Aber bis heute, glaube ich, ist es gut, dass es queere Sportvereine gibt. Wir haben einfach auch andere Themen. Also wenn ich dran denke, in meinem hetero-bekannten Freundeskreis, da kommen schnell Kinder irgendwann auf die Welt, dann sind die als Gesprächsthema dominant. Man hat doch irgendwie andere Lebensentwürfe, andere Partnerschaftsthemen. Und wenn man eben unter Gleichgesinnten sich austauschen kann, hat es nochmal eine ganz andere Qualität des menschlichen Miteinanders. Oder auch wenn Leute neu nach Mannheim kommen zum Beispiel, sind wir ein guter Anlaufpunkt, um Kontakte herzustellen in der neuen Stadt und die ersten sozialen Fußspuren sozusagen zu gehen. Drum finde ich es gut, dass es auch queere Sportvereine weiterhin gibt.
Ich habe schon gesagt, 300 Mitglieder, 1996 gegründet, der MVD, und verschiedenste Sportarten. Wer kommt denn da so alles? Also sind das wirklich SportlerInnen aller Schichten und Altersgruppen?
Genau, das ist das Schöne bei uns. Von der Altersklassifizierung, unser ältestes Mitglied ist 76 Jahre alt, das jüngste ist 19 Jahre alt. Also da sieht man, haben wir eine große Bandbreite da und es gilt auch für, ich sag mal, gesellschaftliche Schichten im Sinne von Berufsleben. Auch da gibt es alles Mögliche. Wir haben, ich glaube, über 10 verschiedene Nationen bei uns im Sportbetrieb. Wir hatten Geflüchtete bei uns, die umsonst bei uns mittrainieren durften 2015, 16, als viele Menschen zu uns nach Deutschland gekommen sind. Und gerade die Vielfalt auch, die macht so schön und macht so spannend. Also wo kommen 19-Jährige mit 58-Jährigen, das ist die Breite im Fußball zum Beispiel, so miteinander in Berührung, dass man gemeinsam verreist, gemeinsam zu Turnieren fährt, gemeinsam noch ein Bier nach dem Training trinken geht. Das macht's spannend und das erzeugt auch, glaube ich, so einen sozialen Schmierstoff, der immer wichtiger wird in unserer Gesellschaft heute.
Haben Sie auch heterosexuelle Mitglieder?
Ja, wir sind offen für alle. Bei uns ist jeder willkommen. Gerade wir Fußballer zum Beispiel haben eine Weile am Unteren Luisenpark gespielt. Und das ist üblich, dass einfach wer Lust auf Kicken hat, kommt dazu und schließt sich dem Verein, der da spielt, an. Und so kamen auch ein paar Heteros dazu, haben mitgespielt. Denen hat's gefallen. Die kamen die Woche später wieder dazu und sind einfach hängen geblieben. Und bei uns sind dann Heterosexuelle zwar in der Minderheit und müssen sozusagen sich den Regeln etwas unterwerfen, aber sind herzlich willkommen und es ist ein schönes Miteinander.
Und denen war es dann auch wurscht, als sie merkten, sie sind in einem speziellen Verein.
Die geblieben sind, denen ist es wurscht, genau. Es gab ein paar, wenn man denen dann eben offen berichtet hat, was für ein Verein wir sind, die kamen dann nicht mehr. Aber auf die kann man dann auch verzichten.
Ja. Man muss sein Coming Out dann aber irgendwie schon gehabt haben, oder? Also wenn man als Schwuler zum Beispiel in den Verein geht, sonst outet man sich ja quasi durch diesen Schritt in den Verein.
Naja, es wird bei uns keiner gezwungen oder es wird nicht abgefragt im Mitgliedsantrag, welche Art von Sexualität man denn nun in sich trägt. Aber wenn man da spricht, kommt das Thema schon auf und dann weiß man auch so ein bisschen, wenn Mitspieler auf Frauen steht, dann respektiert man das natürlich auch. Und es ist ganz entspannt, einfach locker flockig im Gespräch. Wie sie sich auch mit Freunden unterhalten über Beziehungen, so tun wir das auch.
Und wenn dann da unterschiedliche Generationen zusammentreffen, auch von Schwulen ja mit unterschiedlichen Erfahrungen und Biografien, jetzt auch vielleicht vermehrt Transpersonen, die sich früher nicht getraut haben, jedenfalls die verschiedensten queeren Biografien, verstehen sich dann alle? Wird das thematisiert oder ist das jetzt nur halb so wichtig, wie ich jetzt frage?
Also es spielt eine Randrolle, würde ich mal sagen. Man merkt eben auch gerade, wenn 2-3 Generationen aufeinandertreffen, dass da einfach Unterschiede sind. Umgang mit Social Media ist da so ein Stichwort oder auch jetzt in Corona. Die Älteren unserer Mitglieder haben sich da sehr an die AIDS-Pandemie erinnert. Also das war auch für die so ein Backflash in die Vergangenheit, wo auch viel Leid und viel, viel Schlimmes erfahren war. Und die hatten häufig einen anderen Umgang eben mit Corona jetzt auch, als es jüngere Mitglieder hatten. Und drum ist es mal Thema, ja, und da gibt es auch verschiedene Sichtweisen auf Dinge, aber die werden dann besprochen, diskutiert, aber mir ist kein Fall bekannt, wo Unterschiede zu Konflikten geführt hätten, sondern die sind eher bereichernd bei uns, würde ich behaupten.
Und was überhaupt nochmal diese ganzen Begrifflichkeiten betrifft, ist queer denn inzwischen der Beste? Ich meine, wenn Sie Ihre Zielgruppe als LGBTTIQ bezeichnen, da kommen viele, die Sie oder manche, die Sie eigentlich ansprechen wollen, vielleicht ja gar nicht mit, oder?
Ja, also ich sag mal so, die Mitglieder der LGBTIQ-Community, die wissen schon, was gemeint ist. Wer den Begriff noch nie gehört hat, tut sich natürlich schwer. Also ja, Transsexuelle, Transgender, Intersexuell sind Begriffe, die noch nicht so lange im breiten Spektrum der Bevölkerung, glaube ich, wahrgenommen wurden. Mhm. Und queer ist so der Versuch, einen Sammelbegriff zu finden, der auch gut aussprechbar und gut handelbar ist, um nicht immer diesen Zungenbrecher LGBTIQ benutzen zu müssen. Aber auch da hoffe ich, dass wir uns irgendwann alle ein bisschen entspannen werden und bei den Begrifflichkeiten auch nicht mehr zu genau hinschauen müssen. Noch sollte man es tun, aber vielleicht gibt es irgendwann den Punkt, wo auch die Buchstaben alle keine so große Rolle mehr spielen, sondern der Mensch im Vordergrund steht.
Und jetzt im Moment, wie hilfreich finden Sie es, also diese genaueren Identitätsbezeichnungen? Weil als ich vorhin zum Beispiel schwul-lesbisch gesagt habe, dachte ich gleichzeitig, oh, jetzt grenzt sich schon wieder jemand aus wahrscheinlich. Wie wichtig finden Sie es, dass man immer alle mitdenkt, auch wenn das das Reden manchmal komplizierter macht?
Also wir haben ja Jahrzehnte, Jahrhunderte eben nicht alle mitgenommen und nicht mitgedacht. Drum finde ich es jetzt gerade unfassbar wichtig, auch mal an alle zu denken. Es gab viele eben transsexuelle oder intersexuelle Menschen, die ja wirklich gar nicht vorgekommen sind in der Gesellschaft. Oder wo man auch mit Gewalt, mit physischer Gewalt Operationen an Kindern durchgeführt hat, um Menschen in Schubladen zu pressen, in die sie nicht reingehören. Da ist unfassbar viel Leid passiert. Und wenn man sich mit Menschen da unterhält, ist es bis heute immer noch mit einer großen Stigmatisierung und Ausgrenzung behaftet. Und drum ist es wichtig, da auch für eine Sichtbarkeit, für eine Transparenz zu sorgen. Und wir achten da schon sehr drauf, auch in der Begrifflichkeit, da alle mitzunehmen und mit anzusprechen und nicht nur mit zu meinen. Das ist uns momentan sehr, sehr wichtig. Also mein Bild ist so das Pendel. Wir hatten ein Pendel jetzt Jahrzehnte an einem Extrempunkt gehabt und dieses Pendel ist vielleicht jetzt mal losgeschwungen und ist ins andere Extrem gerutscht. Also jetzt betonen wir diese Buchstaben eben sehr genau. Meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass das Pendel sich mal ausschwingt und irgendwann ruhig in der Mitte liegt und wir alle wieder ganz entspannt mit uns allen umgehen können und eben das Menschliche im Vordergrund steht.
Haben Sie denn auch das Gefühl, dass also so beim Zulauf zum Sportverein, dass durch diesen offeneren Umgang auch mit diesen Begrifflichkeiten, also gerade jetzt bei transsexuell und transgender, dass da eine Freiheit auch entsteht oder dass das ein befreienderes Gefühl ist für die Betroffenen?
Also ich bin ja kein Trans- oder Intermensch, drum kann ich nur meinen Eindruck schildern eben. Mein Eindruck ist schon, dass sich in einigen Bereichen vieles tut. Ja, Sichtbarkeit wird geschaffen. Es ist ja immer wieder auch beim Thema Sprache großes Thema, auch Diskussionen. Aber dadurch kommt eben auch mal auf den Tisch, dass es eben auch Trans- und Intermenschen gibt. Man muss allerdings auch sagen, dass weiterhin gerade Transmenschen auch großer Gewalt ausgesetzt sind. Also es gab eine Studie in Mannheim, die klar belegt hat eben, dass Transmenschen im öffentlichen Raum oder auch in Bus und Bahn immer wieder Gewaltaktionen ausgesetzt sind. Und da kann man nicht von einer Entspannung sprechen, sondern muss man, glaube ich, ganz genau hinschauen und aufpassen und Acht geben, dass da nichts verrutscht in unserer Gesellschaft.
SWR 2 Tandem mit Markus Kellmann vom queeren Mannheimer Sportverein MVD. Wir sind mit ihm in sein Homeoffice verbunden, deswegen ist die Tonqualität zwischendurch manchmal ein bisschen weniger als perfekt, aber ich glaube, es geht ganz gut und hoffe, es bleibt so. Herr Kellmann, fangen wir bei den Amateuren und bei Ihren persönlichen Erfahrungen an. Die Fußballer im MVD sind die Quadratekicker. Wo trifft man die, wenn nicht gerade Pandemie ist? Sie haben vorher schon geschildert, Sie sind im Park und es kann jeder mitmachen, auch spontan oder auf dem Fußballplatz.
Genau, wir spielen momentan im Almenhof in Mannheim. Da gibt es einen schönen Fußballplatz, den 48er Platz. Da spielen wir im Sommer. Und im Winter haben wir eine Schulsporthalle gemietet und spielen dann geschützt in einer Schulsporthalle.
Was haben Sie selber denn für Erfahrungen mit Homophobie beim Fußball?
Also ich selbst habe ja nie in einem Ligabetriebverein mitgespielt, aber ich kenne eben etliche Mitspieler von uns, die auch parallel in anderen Vereinen spielen und die da einfach Sorge haben, wenn sie da geoutet werden würden, hätten sie ein Problem. Also wir haben vor einigen Jahren mal Fotos gemacht für unsere Homepage und da wollten einige zum Beispiel nicht mit auf Fotos, um nicht wiedererkannt zu werden. Also da gibt's immer noch so ein bisschen Zurückhaltung. Ich persönlich habe Erfahrung gemacht, auf dem CSD wurde ich schon mit Eiern beworfen. Wenn ich im Fußballstadion bin, hört man auch mal Gesänge, die das Thema schwul beinhalten und nicht gerade positiv gemeint sind. Auch ich habe Berührungspunkte gehabt mit Gewalt gegen mich als Homosexueller.
Der CSD ist der Christopher Street Day. Über den sprechen wir später auch noch. Das Spiel selber, würden Sie sagen, ist das unter irgendeinem Aspekt anders als bei einer Heteromannschaft?
Da fehlt mir vielleicht der Blick von draußen, aber ich würde behaupten, nein. Vielleicht haben wir ein bisschen mehr Freude einfach dran und das Gewinn steht nicht so sehr im Vordergrund, sondern bei uns einfach die Freude am Kicken und wir haben eben keinen Ligabetrieb. Wir fahren ab und zu Turnieren, da wollen wir dann auch gewinnen oder gut abschneiden. Aber vielleicht ist die Verbissenheit nicht ganz so groß. Wir machen auch nicht viel Training, sondern wir spielen hauptsächlich. Auch das mag vielleicht ein Unterschied sein. Einfach Ball raus, Tore aufgebaut und los geht's.
Und was sind das für Turniere? Also was gibt's da für sportliche Einbindungen? Was für Wettbewerbe?
Also es gibt zum einen einfach andere queere Fußballmannschaften, die bei sich ein Turnier veranstalten und laden andere Mannschaften ein. Auch wir haben das bereits getan. Wir hatten zweimal den Quadrate-Cup organisiert und da kamen aus ganz Deutschland Mannschaften zu uns. Wir hatten auch Mannschaft aus Prag dabei gehabt, dann konnten wir international spielen. Man trifft sich für ein Wochenende, geht auch abends zusammen feiern, geht gemeinsam essen und hat gemeinsam ein schönes Wochenende und kommt in Kontakt und kann sich auch sportlich messen. Das macht auch da vor allen Dingen viel Freude. Es gibt aber auch Verbandsstrukturen. Es gibt eine schwule Europameisterschaft im Fußball, an der wir auch mal teilgenommen haben und den dritten Platz belegt haben. Das war so einer unserer größeren Erfolge. Ja, es gibt auch eine Fußballmannschaft, die im ganz normalen Ligabetrieb mitspielt, die Street Boys aus München. Weiß nicht, welche Liga die spielen, aber die haben genug Leute, um auch gemeldet, jeden Sonntag auf dem Platz zu stehen und sich damit in Anführungszeichen normalen Heteromannschaften im Ligabetrieb zu messen.
Und sonst mischt sich das aber nicht. Also Sie spielen nicht mal gegen Waldhof als Mannheimer Mannschaft.
Also der Waldhof war die Nummer zu groß für uns wahrscheinlich. Es gab schon Freundschaftsspiele auch, mal ein, zwei zwischendurch. Aber die Mischung selber ist im Alltag auch mal ein bisschen schwierig. Haben wir jetzt keine größeren Ambitionen gehabt in der Vergangenheit. Vielleicht eine Idee, es wieder aufzugreifen.
Ist es denn mit der Zeit oder in den Jahren, in denen Sie das nun miterleben, selbstverständlicher geworden, offen schwul zu kicken? Oder ist das immer noch das gleiche Elend wie vor 20 oder 15 oder 10 Jahren?
Also ist es, glaube ich, so ein bisschen Abbild der Gesellschaft schlichtweg und einfach. Der Fußball hat ja eine große Bandbreite und das kann man durchaus auch mit der Gesellschaft vergleichen. Mhm. Und da hat sich ja vieles ins Positive entwickelt. Also gerade bei jüngeren Leuten ist das Thema schwul, lesbisch kein großes Thema mehr. Da ist eine große Entspannung eingetreten. Auch die Gesetze haben sich ja klar in eine gute Richtung bewegt. Wenn man den Profifußball anschaut, würde ich sagen, da hat sich ja wenig getan. Wir haben bis heute keinen Fußballspieler, der sich zu seiner Homosexualität bekennt in aktiver Zeit. Und da würde ich behaupten, herrscht weiterhin Stillstand vor.
Das war vor 7 Jahren, Anfang 2014, als Thomas Hitzlsperger sich als erster prominenter deutscher Fußballprofi öffentlich zu seiner Homosexualität bekundet hat. Wohlgemerkt nach dem Ende seiner aktiven Karriere. Wie haben Sie das damals erlebt?
Also es war für uns ein ziemliches einschneidendes Erlebnis, sage ich mal. Der Thomas Hitzlsperger hat sich an einem Mittwoch im Januar geoutet und wir hatten an diesem Mittwochabend Training gehabt. Und ich habe das über eine Tickermeldung einfach gelesen. Hitzlsperger outet sich als schwul, da habe ich große Augen gemacht. Ich war damals Abteilungsleiter Fußball und eine halbe Stunde später klingelt mein Telefon und ich hatte eine Redakteurin vom SWR dran und die fragte, ihr kickt doch heute Abend, dürfen wir mit dem Kamerateam vorbeikommen und für die Landesschau bei euch ein paar O-Töne einfangen im Training. Und ich habe das abgeklärt mit den Mitspielern. Die meisten waren einverstanden. 2, 3 sind nicht gekommen an dem Tag, aber alle anderen waren einverstanden. Und dann hat sich kurze Zeit später ein zweites Kamerateam gemeldet von einem Jugendmagazin vom Sender One. Die wollten auch bei uns drehen. Die erste Redakteurin rief nochmal an und fragte, ob wir auch in den Tagesthemen zu sehen sein dürften. Und so waren wir in kürzester Zeit mit einer recht großen Medienpräsenz in Deutschland versehen, an dem Tag, an dem Thomas Hitzlsperger sich geoutet hat. Also hat man auch gesehen, welch großes Thema das ist. Das hat ja eine Woche lang sämtliche Talkshows dominiert. Das ging in den Zeitungen rauf und runter. Die Nachrichtensendungen haben sich überschlagen an dem Tag. Das war ja verrückt, was das für ein großes Thema war, nur weil ein ehemaliger Fußballspieler sagte, er sei schwul. Und das kann man positiv sehen. Man hat Sichtbarkeit geschaffen und Transparenz geschaffen und gezeigt, jawohl, da ist jemand, der hat sehr erfolgreich Fußball gespielt und war homosexuell und keiner hat es so richtig gemerkt. Man kann aber auch sagen, diese Fokussierung der Medien auf dieses Thema ist vielleicht auch eine Schwierigkeit, bei einem aktiven Spieler sich zu outen, weil er dann doch sehr im Fokus stehen würde und nicht seine fußballerische Leistung im Fokus der Aufmerksamkeit steht.
Ich meine, jetzt hat gerade ein anderer prominenter Ex-Nationalspieler, Philipp Lahm, vor einigen Wochen in einem neuen Buch viel beachtet davon abgeraten, sich als schwuler Fußballprofi zu outen, weil das alle möglichen Diskriminierungen zufolge hätte. Die Welt der Fußballer und ihrer Fans sei eben noch nicht so weit. Also ich glaube, er meinte das wirklich nicht sexistisch oder diskriminierend, sondern als gut gemeinten Rat. Sie sehen das wahrscheinlich anders, aber können Sie seine Argumentation nachvollziehen? Hat er einen Punkt?
Nee, ich sehe es ganz ähnlich wie Sie. Also er hat ja formuliert, er sieht keine Chance, es ist mit Erfolg zu wagen, auch nur halbwegs unbeschadet davonzukommen. So war, glaube ich, seine Formulierung. Und Philipp Lahm ist niemand, der homophob sich äußert. Der hat an verschiedenen Kampagnen teilgenommen gegen Diskriminierung, auch gegen Homophobie. Der ist niemand, der da irgendwie jemanden negativ oder schlecht beeinflussen will. Aber es zeigt eben vielleicht auch, in welcher Situation sich Profispieler befinden. Die haben einen großen Druck. Die sind in der Öffentlichkeit ausgeliefert teilweise. Da ist ein Spielerberaterstab dahinter, der darauf achtet, dass die Jungs sich richtig und korrekt verhalten. Da stehen Verträge, Millionenverträge im Hintergrund. Und all das hat er wohl zusammengefasst, unterm Strich gesagt, er kann es keinem raten. Und ich glaube, es war eher den Finger in die Wunde legen bei den Umständen, in denen sich der Profisport bewegt und nicht unbedingt eine homophobe Äußerung.
Wie würden Sie das denn einschätzen? Sind es dann vor allem die Berater und ist es diese und die Sponsoren und die ganze geschäftliche Seite und die Medien, die das schwierig machen oder ist es unter den Fußballern? Ich meine, es gab ja zugleich auch diese Aktion von 11 Freunde der Fußballzeitschrift, bei der 800 deutsche Profis ihre Solidarität mit queeren FußballerInnen zugesagt haben, wenn sich jemand outen wollen sollte. Glauben Sie, dass das die Mehrheit tatsächlich auch ist oder sind diese 800 eine kleine Gruppe?
Na, 800 Fußballprofis ist schon mal eine Wucht, behaupte ich. Also das ist keine kleine Gruppe. Und es hat ja auch viel Aufmerksamkeit erzeugt und war, fand ich, ein wichtiger Schritt in eine Richtung, ein Klima zu schaffen, wo man ein bisschen den Weg bereitet, es einem Spieler mal zu ermöglichen, sich zu outen. Also ich fand, es war eine ganz tolle, gelungene Aktion. Wie es nun in so einer Kabine wäre, wenn sich da jemand als schwul outet, fällt mir schwer zu beurteilen. Ich denke da an die Äußerung von unserem ehemaligen Nationaltorwart Lehmann, der ja ganz klar nach dem Outing von Hitzlsperger gesagt hat, er findet es nicht gut, dass der mit dem ehemaligen schwulen Fußballer gemeinsam gekickt hat und will auch in der Umkleide, in der Dusche mit dem nicht zusammen sein. Also da hat er ja auch so alte Ressentiments oder alte Ängste von Heterosexuellen irgendwie hochgeholt, die ja vielleicht auch heute immer noch ihren Bestand haben. Ich habe auch keine Idee, wie man diese Ängste nun den Heteros nehmen kann, dass Schwule eigentlich nichts Böses wollen, außer spielen, ja. Und frage mich immer, ob so ein Jens Lehmann von sich auf andere schließt, wie er zu solchen Äußerungen kommt. Aber warten wir mal ab, wie es weitergeht. Ich bin gespannt, ob diese Aktion dieser 11 Freunde vielleicht in einem halben oder einem Jahr irgendwie eine Auswirkung zeigen wird.
Die nächste Musik, die wir spielen, passt zum Thema, die haben Sie rausgesucht, Herr Kellmann. Vincent von Sarah Connor über einen schwulen Jungen. Warum finden Sie das Lied wichtig oder denken, das könnte was Gutes bewirken?
Also ich glaube, jeder von uns kennt die emotionale Gefühlschaoslage, die wir bei der ersten Liebe mal hatten. Ja, wie es ist, sozusagen pubertierend zu sein und sich zum ersten Mal zu verlieben. Und gerade als Schwuler ist man nochmal in einem größeren Chaos drin, sich seiner Gefühle klar zu werden. Und Sarah Connor beschreibt hier diese Gefühlslage, fand ich sehr emotional, sehr treffend. Und wenn man eben an schwule Fußballer denkt, denke ich immer so an den pubertierenden 16-Jährigen. Wie wird der in seinem Verein aufgefangen, gestützt und hoffentlich nicht ausgegrenzt? Und wenn man eben sich diesen Song anhört und man selber sich zurückerinnert, wie schwierig war das damals, dann weiß man auch vielleicht besser, wie man mit jungen Fußballern umzugehen hat.
Vincent kriegt kein Hoch, wenn er an Mädchen denkt. Er hat es oft versucht und sich echt angestrengt. Alle seine Freunde spielen GTA. Vincent taucht lieber ab und tanzt zu Beyoncé. Er denkt nur an ihn und an den Tag, als er ihn zum ersten Mal sah. So cool stand er da.
Vincent von Sarah Connor in SWR 2 Tandem, gewünscht von unserem Studiogast Markus Kellmann vom queeren Sportverein MVD in Mannheim. Laut einer Umfrage unter schwulen, lesbischen, queeren Menschen in Europa verzichtet ein Fünftel von ihnen auf Sport oder auf eine Sportart, die sie gern ausüben würden. Bei Transgender-Personen ist es sogar mehr als die Hälfte. Will der MVD auch daran was ändern, Herr Kellmann, also nach außen wirken?
Ja klar, also zunächst mal versuchen wir natürlich auch nach innen zu wirken. Wir haben transsexuelle und intersexuelle Mitglieder bei uns, die völlig normal in den Sportbetrieb eingebunden sind. Und das ist dann, glaube ich, auch schon mal eine schöne Schutzraum oder auch eine gute Sache, dass man bei uns eben auch Sport treiben kann, ohne dass man sich da Sorgen machen muss, in diesem Punkt blöd angesprochen zu werden. Aber als queerer Sportverein sind wir natürlich auch in die Verbandsstrukturen des normalen Sportbetriebs eingebunden. Also wir sind zum Beispiel Mitglied im Badischen Sportbund, melden da unsere Mitgliederzahlen jedes Jahr. Und in diesem Standardformular kann man nur männliche und weibliche Mitglieder eintragen. Intersexuelle Mitglieder, die dritte Geschlechtsoption tragen, sind dort nicht richtig zu melden. Und da haben wir auch immer so ein bisschen den Finger in die Wunde gelegt und Sichtbarkeit schaffen können, dass es diese eben auch gibt und dass diese auch dazugehören. Wir sind aber auch beteiligt in dem queeren Netzwerk in Mannheim. Es gibt zum einen das offene queere Netzwerk, LSBTTIQ, wo wir mit anderen queeren Vereinigungen, CSD-Verein, der psychologischen Lesben- und Schwulenberatung, verschiedenen Parteiorganisationen, Aktionstage starten, Sichtbarkeit schaffen, gemeinsame Dinge vorantreiben. Wir sind Mitglied des Runden Tisches der Stadt Mannheim. Oberbürgermeister Kurz lädt da Gemeinderätinnen und verschiedene queere Gruppierungen zu Gesprächsrunden ein, wo auch Dinge in der Stadt verbessert werden sollen und vorangetrieben werden sollen. Auch da fühlen wir uns verpflichtet mitzumachen als queerer Sportverein.
Und wenn Sie dann, wie Sie sagen, den Finger in die Wunde legen, jetzt zum Beispiel bei dieser Männer-Frauen- oder eben Divers-Möglichkeit, was anzukreuzen und einzutragen, auf was für ein Echo stoßen Sie da? Also wie ist beim Badischen Fußballbund oder im Badischen Sportbund die Akzeptanz und die Haltung zur Diversität?
Also ich glaube, da ist ein großes Bewusstsein schon vorhanden, dass man da nicht ausschließend nicht diskriminieren darf. Es gab ja auch ein klares Urteil vom Bundesverfassungsgericht 2017 und es ist auch in die Verbände eingedrungen, dass das klar umzusetzen ist. Ich war 2019 bei der Bundesnetzwerktagung der queeren Sportvereine und da hatte auch der Deutsche Olympische Sportbund, auch der Deutsche Fußballbund jeweils einen Abgesandten hingeschickt. Das fand ich erstaunlich in dem Moment, aber mein Eindruck war, bei den Sportverbänden ist man aufgewacht bei dem Thema Intersexualität, Transsexualität. Durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist da ein Druck da. Wie bindet man solche Menschen in den Sportbetrieb ein? Also wie gestaltet man Wettbewerbe fair, wenn diese klare Geschlechtertrennung, die bisher vorgeherrscht hat, nun gar nicht mehr so maßgeblich sein darf? Und da war ein großes Interesse an uns queeren Sportvereinen. Wie gehen wir damit um? Wie gestalten wir das? Und ich bin gespannt, wie dieser Weg nun weitergehen wird.
Wobei es ja nochmal ein Unterschied ist, ob man sich einem Verfassungsgerichtsurteil beugt oder ob es einem wirklich ein Anliegen wird irgendwann. Wie ist da Ihr Eindruck? Ist da richtig was in Bewegung?
Es ist was in Bewegung und wir haben vorhin über das Thema Fußball gesprochen. Es gibt viele Aktionen auch, die von Verbandseite gestartet werden. Also es werden Regenbogenflaggen gehisst zu Gedenktagen. Es werden auch in Stadien ja verschiedene Aktionen durchgeführt und wird dafür Akzeptanz, Toleranz geworben. Meine Sorge ist immer so ein bisschen, dass dabei auch viel Scheinveranstaltung oder viel Lippenbekenntnis nur dabei ist. Wenn ich an die WM in Katar denke, ja, wo das organisiertes Komitee klar gesagt hat, homosexuelle Fans aus anderen Ländern sollen ihre Schwulsein nicht öffentlich zeigen. Ja, in Katar droht bis zu 5 Jahren Gefängnis. Und trotzdem wird die WM dahin vergeben. Das darf eigentlich nicht sein. Und da erwarte ich mir auch vom DFB zum Beispiel einen klareren Standpunkt, dass sowas nicht passieren darf. Also ich glaube, es tut sich einiges, aber es ist noch lange nicht so, dass man sagen kann, alles ist wunderbar, sondern da sind noch einige dicke Bretter zu bohren.
Der Fußball steht natürlich immer am meisten im Blickpunkt, weil es halt so eine populäre Sportart ist und weil die auch so sehr männlich geprägt ist. Wie ist es denn in anderen Sportarten mit der Homophobie? Ist es irgendwo auch einfach entspannt? Wahrscheinlich je weniger Körperkontakt oder hat das damit was zu tun?
Könnte ich mir gut vorstellen, ja. Es gibt ja einige Sportarten, es gibt berühmte Turmspringer beim Schwimmsport, die geoutet sind als homosexuell und das eher als positiv konnotiert wird. Es gibt geoutete Tennisspielerinnen, es gibt Eiskunstläufer, die auch geoutet sind. Also auch da gibt es viele, die sich ganz entspannt zu ihrer Homosexualität bekennen können. Aber eben im Mannschaftssport ist es ein bisschen schwieriger. Es gab jetzt 2 Volleyballer, die sich geoutet haben. Volleyball ist eben nicht die breite Massensportart in den Medien, darum hat es kein so großes Echo gefunden. Aber ich fand es spannend, dass 2 Volleyballer, die im Mannschaftsprofisport eingebunden sind, gesagt haben, ich bin schwul und da fand es relativ reibungslos statt. Das hat mir gefallen. Es ist so ein bisschen eine Abwägung von jedem persönlich. Gehe ich das Risiko ein, mich zu outen oder nicht? Und ich würde mir wünschen, wir kommen zu dem Punkt, wo diese Überlegung gar nicht erst gestellt werden muss, sondern wo man einfach sagen kann, ich bin so, wie ich bin und es ist gut so.
Sie hören SWR2 Tandem. Unser Studiogast ist Markus Kellmann, erster Vorstand des queeren Sportvereins MVD Mannheim. Ich habe vorhin ganz beiläufig gesagt, Herr Kellmann, dass es den MVD 25 Jahre gibt. Sie hatten für dieses Jahr wahrscheinlich ordentlich Feiern geplant. Was bleibt davon noch übrig?
Ja, also momentan nicht viel. Pandemie macht eben vieles zunichte und wenn wir feiern wollen, wollen wir richtig feiern. Aber wir haben gesagt, aufgehoben ist nicht aufgeschoben, sondern warten eben mal ab, wie sich's entwickelt und hoffen, dass wir ein paar Aktionen ja dann vielleicht in der zweiten Jahreshälfte oder Anfang des nächsten Jahres nachholen können. Ein Projekt haben wir weiterhin. Das ist eine Kooperation mit dem Nationaltheater Mannheim. Die Bürgerbühne hat das Projekt Buddy Sternchen ins Leben gerufen. Da geht's um geschlechtliche Vielfältigkeit, die auch auf eine Theaterbühne zu bringen und hat uns als Kooperationspartner mit ins Boot geholt. Und ja, da wollten wir eigentlich das ganze Jahr über verschiedene Recherchen betreiben, in Situationen, wo es um Körperlichkeit geht, wollten Diversität aufzeigen. Diese sollte in kleinere Performances einfließen. Und im Juli ist geplant, eine große Premiere auf der Schauspielbühne im Nationaltheater stattfinden zu lassen, wo all diese Geschichten einfließen sollen. Und ja, diese Workshops fanden jetzt alle online statt. Das ist ein bisschen schade, weil es eben online immer so ein bisschen was nimmt. Aber es war trotzdem spannend, ist trotzdem weiterhin interessant. Wir spinnen diesen Weg weiter sozusagen. Und ja, vielleicht ist bis Juli nochmal die Chance, da auch live sich zu treffen, live einiges anzugehen. Das gilt's mal abzuwarten.
Sagen Sie doch noch genauer, was bringen Sie da als Sportverein mit dazu? Um was ging es da ganz konkret bei diesem Theaterprojekt?
Also es ging darum, eben Intersexualität, Transsexualität oder auch einfach Vielfältigkeit von Körpern zu zeigen. Das kann auch bezogen auf die Hautfarbe sein, kann auch bezogen auf Gesundheits-, auf Alterszustand sein. Alles Mögliche spielt eine Rolle und als Sportverein beschäftigt man sich ja mit seinem Körper und wir sind sozusagen Bindeglied zwischen Bürgerbühne und Community in Mannheim, konnten Kontakte herstellen zu intersexuellen Menschen, konnten aber auch von unserer eigenen Sportlichkeit berichten. Wir haben zum Beispiel auch in Planung einen Vortrag einer Sportrechtsanwältin, die auch die Dopingkommission bei der WM 2009, der Leichtathletik-WM 2009 in Berlin geleitet hat. Auch sie kann berichten, eben wie Körperlichkeit zusammenhängt, welche Voraussetzungen gibt es im Sport, um als männlich, als weiblich oder eben als divers eingeordnet zu werden. Auch das ist ein spannendes Thema, wo man auch viele Inhalte von uns sozusagen mitnehmen konnte. Ja, aber wir sind vor allem Bindeglied zwischen LGBTQ-Community und eben der Bürgerbühne des Nationaltheaters.
In Köln gibt es schon länger den Come Together Cup. Das ist jetzt nochmal eine rein sportliche Veranstaltung. Der kriegt im September, wenn alles gut geht, glaube ich, auch einen Ableger im Rhein-Neckar-Raum. Ist das wichtig? Was passiert da?
Also der Come-Together-Cup, wie Sie sagten, den gibt es seit 25 Jahren, über 25 Jahren in Köln. Ist ein großes Fußballturnier, da nehmen 72 Mannschaften dran teil, 36 männliche, 36 weibliche. Und da spielen Mannschaften unterschiedlicher Prägung gegeneinander. Es gibt schwule Mannschaften, es gibt lesbische Mannschaften, es gibt muslimische Mannschaften, es gibt jüdische Mannschaften, es gibt eine Mannschaft der Polizei, es gibt eine Mannschaft des Theaters. Also ganz vielfältige Gruppierungen spielen miteinander Fußball, kommen so in Kontakt, kommen so ins Gespräch. Und Ziel ist es auch da, Grenzen abzubauen, Hürden zu überwinden und durch die gemeinsame Freude am Fußball einfach, ja, Vorurteile abzubauen. Ist eine tolle Veranstaltung. Zuschauermagnet. Bis zu 25.000 Leute sind da auf dem Gelände, wenn das Turnier stattfindet. Ist eine richtig coole Sache und die war schon für letztes Jahr für Mannheim geplant, ist dann Corona zum Opfer gefallen und dieses Jahr im September gehen wir es wieder an. Wir sind auch da, Unterstützer sozusagen, auch da, Bindeglied zur Community, aber das ist so eine große Nummer, die wird von Profis veranstaltet. Aus der Organisation sozusagen halten wir uns ein bisschen raus, weil das eine Nummer zu groß für uns wäre.
Wie viele Sorgen bereitet Ihnen Corona denn überhaupt jetzt als Verein? Also haben Sie Austritte und haben Sie Sorge, da bröckelt was, wenn die Aktivitäten ruhen müssen?
Ja, die Gefahr besteht natürlich. Und gerade in der ersten Lockdown-Phase, ich denke da so an März, April, Mai letzten Jahres zurück, als wir noch gar nicht wussten, was kommt auf uns zu, ja, als Sportverein, aber auch als Gesellschaft insgesamt. Also wie entwickelt sich der Arbeitsmarkt? Wie geht's unseren Mitgliedern auch privat und im Berufsleben? Da haben wir uns große Sorgen gemacht. Wir wissen auch von vielen anderen Vereinen aus den Verbänden, da brechen ganze Jugendabteilungen weg und Eltern melden ihre Kinder ab oder auch Erwachsenensport bricht vieles zusammen. Und die Sorge hatten wir bei uns auch, aber die war, muss ich sagen, bei uns völlig unberechtigt. Wir haben keine Austritte wegen Corona, keinen einzigen. Alle sind uns treu geblieben. Auf mich kamen im März zwei Mitglieder zu, die gesagt haben, Markus, wenn es bei euch jemand aufschlägt, der aus finanziellen Gründen austreten muss aus dem Verein, bitte sagt uns Bescheid, wir fangen das auf, wir übernehmen die Beiträge einfach. Es muss keiner wegen Corona aus dem MVD austreten. Hat mich sehr gerührt. Wir haben das kommuniziert im Verein und haben eine Welle positiver Mails zurückbekommen, nicht von Leuten, die das Hilfsangebot angenommen haben, sondern von Leuten, die auch gesagt haben, auch ich würde gerne unterstützen, wenn ihr jemanden kennt, sagt Bescheid. Es hat mich sehr gerührt und hat nur gezeigt, wie toll der Zusammenhalt bei uns im Verein ist und welche große Solidarität bei uns herrscht. Und drum kann ich einfach frei sagen, Corona bereitet uns Probleme, dass wir kein Sportangebot vor Ort stattfinden lassen können, aber der Verein lebt weiter. Wir haben Online-Trainings, man trifft sich auch mal zum Chatten abends, wir sind im losen Kontakt miteinander. Und es ist einfach auch trotz Corona schön bei uns.
Von daher, wäre denn eigentlich das Fernziel, dass es einen queeren Verein irgendwann mal gar nicht mehr geben muss? Also, dass sich der MVD zum 50. Jubiläum auflöst? Oder wird dann doch was Spezielles, ein spezieller Spirit fehlen?
Mein Eindruck ist, dass uns dieser spezielle Spirit gut tut. Ich habe es ja vorhin erzählt, Sportverein ist ja auch mal soziale Funktion. Ja, auf dem Dorfverein lernen sich Ehepaare im Sportverein kennen und die gleiche Funktion haben wir innerhalb der queeren Community ja auch. Wir haben andere Themen, andere Inhalte in unserem Alltag und wenn man da beisammen steht und spricht, ist es schön, Gleichgesinnte zu treffen und zu sehen. Drum hoffe ich, dass wir als Sportverein weiter existieren werden. Aber ich hoffe natürlich auch, dass wir uns irgendwann völlig auf den Sport fokussieren können und unsere Aufgaben im gesellschaftlichen Zusammenhang eben nicht mehr so ausgestalten müssen. Sondern wir haben keine Diskriminierung mehr und es geht nur noch darum, gemeinsam Sport zu treiben und miteinander Freude am Sport zu haben.
Dann sind wir am Ende. Das war doch ein gutes Schlusswort. Danke, dass Sie da waren.
Ich danke für die Einladung, Herr Lechler.
SWR 2 Tandem mit Markus Kellmann, die Redaktion hatte Martina Kögel und in der Technik saß Marc Löffler. Mein Name ist Bernd Lechler. Schönen Abend.